Deutschlandfunk, Andruck.
In der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 wurde die Grenze zwischen Österreich und Ungarn geöffnet. Es war eins von vielen Ereignissen, die letztlich zum Fall des Eisernen Vorhangs und zum Ende der DDR führten. Wer blickt heute wie auf die DDR? Das ist ein Thema, das längst nicht nur Historikerinnen und Historiker beschäftigt. Allein in diesem Jahr sind einige viel diskutierte Bücher erschienen, die neue Akzente setzen wollen. Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR 1949 bis 1990. So heißt das Buch der Historikerin Katja Heuer, mit dem sie zeigen will, dass die DDR mehr war als Mauer, Grau und Stasi. Der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann bezeichnet den Osten als eine westdeutsche Erfindung, so der Titel seines Buches mit dem Untertitel »Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet«. Jetzt ist ein Buch herausgekommen, das weniger provokante Thesen aufbietet, sondern dadurch besticht, dass die Autorinnen und Autoren in den 80er Jahren geboren wurden und also wenige bis gar keine eigenen Erinnerungen an die DDR haben. DDR im Plural heißt der von Christopher Bandit, Nadine Jenke und Sophie Lange herausgegebene Band. Henry Bernhard sagt darüber:
Selten gelingt es einem Buch, den Leser schon im Titel zu überraschen und mit den ersten Sätzen auf einen guten Weg zu führen. Der Begriff Plural verspricht einen multiperspektivischen Ansatz. Und dieses Versprechen löst das Buch auf ganzer Linie ein. Die durchweg jungen Autoren, kurz vor Ende oder nach der DDR geboren, werfen präzise, mitunter sehr schmale, aber hochinteressante Schlaglichter auf einzelne Phänomene. Von der medialen Darstellung von Kriegsheimkehrern in die sowjetische Besatzungszone, über die Umweltpolitik in den deutsch-deutschen Beziehungen bis hin zur Wahrnehmung der ostdeutschen Bundestagsabgeordneten Anfang der 90er Jahre. Das Buch versammelt dabei mit vielen luziden, aber auch einigen spröden Texten alle Vor- und Nachteile eines Sammelbandes. Doch fast allen gelingt es, allgemeinverständlich ohne Fußnoten zu schreiben. Wie es der Anspruch an die Autoren war, wie Sophie Lange, eine der Herausgeberinnen, erläutert. Sie sollten
nicht zu verkopft, vielleicht so eher in einem essayistischen Stil geschrieben werden und eben kleine Aspekte nur beleuchtet werden, damit es nicht nur für die Wissenschaft geeignet ist zum Lesen, sondern eben wirklich geöffnet werden kann für eine breitere Leserschaft.
Die 25 Autoren sind oder waren Stipendiaten der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ein hervorragendes Beispiel für eine Nischengeschichte, die viel über das große Ganze erzählt, ist Alexander Mennekes Text über Geschichtsaneignung und konstruierte Kontinuität im Fußballstadion. In Leipzig-Leutsch mussten mitten in der Saison 1952-53 die besten 8 Fußballspieler von Chemie Leipzig zum Sportverein Vorwärts der kasernierten Volkspolizei wechseln, das von der SED bestimmte Aushängeschild der Stadt. Der Eingriff sorgte für Proteste unter den Fußballfans und blieb Grundlage für eine Unterdrückungs- und Widerstandslegende, die bis in die heutigen Tage trägt.
Während in anderen Stadien in Ostdeutschland DDR-Fahnen gezeigt werden, um eine ostdeutsche Herkunft symbolisch nach außen zu tragen, sind diese Artefakte unter den Fans in Leutsch verpönt. Zu sehr ist die staatliche Repression gegen Fans und Verein im kollektiven Wissensvorrat verankert,
schreibt Mennecke. Dieses Beispiel zeigt, was die Herausgeberin Sophie Lange als inzwischen typisch für die DDR-Forschung beschreibt.
Man kann die DDR nicht erzählen, ohne über das Jahr 1990 hinauszugehen. Wenn man wissen will, wie die DDR-Gesellschaft ja auch Prägungen entwickelt hat, Mentalitäten entwickelt hat und so weiter, dann kann man nicht 89 aufhören.
Besonders interessant wird der Sammelband da, wo er der DDR die Bundesrepublik zur Seite stellt und parallele oder gegensätzliche Entwicklungen ausmacht. Etwa, wenn es um den Umgang mit alten Menschen geht, um den grenzüberschreitenden Umweltschutz oder um die Flucht von Ost nach West. Arne Hoffrichter hat sich das Notaufnahmeverfahren für Flüchtlinge aus dem Osten angeschaut. Insbesondere die Rolle des Sozialdemokraten Heinrich Alberts, ab 1948 niedersächsischer Flüchtlingsminister.
Der gebürtige Breslauer agierte als Gewährsmann der Vertriebenen, der für ihn echten Flüchtlinge. Die Gruppe der SBZ-Zuwanderer grenzte er von diesen scharf ab und brandmarkte sie mitunter als asozial und kriminell, eine Ansicht, die auch in dieser Wortwahl in der westdeutschen Politik durchaus salonfähig war.
Das Buch steigt unmittelbar nach dem Krieg ein, mit dem Blick auf Heimkehrer, Täter und Opfer des Nationalsozialismus, ihren Weg zurück in die Gesellschaft oder ihr Scheitern daran. Privilegiertes Opfer des Faschismus konnte man in der DDR nur werden, wenn man zur vermeintlich richtigen Verfolgtenkategorie gehörte, und sich im Sinne des neuen Staates engagierte. Umso verblüffter liest man bei Moritz Reininghaus vom Holocaust-Überlebenden Rudolf Schottländer. Der verlor seinerseits im Westen den mit Privilegien verbundenen Status als NS-Verfolgter, weil er sich nicht an die Erwartungen hielt.
1959 wurde er im Alter von fast 60 Jahren von der Westberliner Senatsverwaltung für Volksbildung aufgrund seines Engagements in der Anti-Atomwaffenbewegung sowie seiner anhaltenden Bereitschaft zu Gesprächen mit Vertretern der DDR vom Schuldienst suspendiert und mit einem Disziplinarverfahren belegt. Zudem entzog ihm das Entschädigungsamt den Status als politisch-rassisch Verfolgter des Nationalsozialismus, da er Anhänger des totalitären Systems der DDR sei.
Aber immerhin, vor Gericht erhielt er den verfolgten Status zurück. Das Buch besticht nicht durch kühne Thesen, sondern durch solch nüchterne, aber neugierige Recherche und Einordnung. Aufsätze über die marginale Rolle von Frauen bei der Stasi, über die Frage, wer einen Telefonanschluss bekommen konnte und wer nicht, über den Wandel des Polizistenbildes in der Fernsehserie Polizeiruf 110, überraschend mit Geschichten und Seitenblicken auf das Leben im Mangel und in der Diktatur. Einen eleganten Schwenk in die Gegenwart macht Robert Scholz mit seinem Text über die Debatte über den Unrechtsstaatsbegriff auf Twitter. Anders als viele Kritiker kann er der schnellen, kurzen und mitunter scharfen Debatte etwas abgewinnen, nämlich DDR-Aufarbeitung jenseits der akademischen oder publizistischen Zirkel.
So waren innerhalb eines Tages Tausende zu aktiven Akteuren des Twitter-Diskurses zum Unrechtsstaat DDR avanciert. Und während Hunderte antworteten, lasen Tausende mit. Die Twitternden traten über Zustimmung, Widerspruch, Korrekturen, Verweise und eigene Erinnerungen als Produzenten eigener Geschichtsnarrative auf. Ihnen diente Twitter als digitale Geschichtswerkstatt und virtuelle Plattform ihrer Geschichten von unten. Der heute noch andauernde Prozess der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit lässt sich auch auf Twitter beobachten, nur mitunter quasi in Echtzeit.
DDR im Plural ist eine Empfehlung für all die, die mehr Neues und anderes erfahren wollen über die DDR. Nun von denen erzählt, die sie kaum bewusst oder gar nicht miterlebt haben.
Das Fazit von Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten in Thüringen. Er besprach den von Christopher Bandit, Nadine Jenke und Sophie Lange herausgegebenen Band »DDR im Plural – Ostdeutsche Vergangenheiten und ihre Gegenwart«. Er ist im Metropolverlag erschienen, herausgegeben im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 366 Seiten zum Preis von 24 €.